à ma Chamitch. Ist alles vorbei. Ich schwöre von Treue, sie brechen in zwei. Von all deinen Küssen darf ich nicht mehr wissen, wie schön es auch sei. Dann ist alles vorbei.
Hallo und guten Tag. Willkommen zurück zum zweiten Teil der vorgezogenen März-Folge. Der Erik hat ja gerade schon mal das Thema angesungen. Es geht um den Aschermittwoch, wo wir heute hier gelandet sind nach den tollen Tagen.
Und auch ich wünsche einen schönen, verkaterten guten Tag.
Ja, ich hoffe mal, es sind alle gut, halbwegs gesund in der Fastenzeit angekommen. Ich kann mich an Jahre erinnern, da war der Aschermittwoch bald noch schlimmer wie der Karnevalsdienstag oder die Karnevalstage selber. Das hatte auch so schön, die Kneipen waren nicht ganz so voll, das Bier war schön gezapft.
Ja, durchaus ist es auch eine schöne, wirklich ein schöner Brauch, eben am Aschermittwoch Fisch essen zu gehen und dann trotzdem nochmal 2 bis 3 Konterkölsch zu trinken oder Konterbiere, egal wo man jetzt ist in Deutschland und feiert. Und es war auch für den Körper durchaus zuträglich, das langsame Hinunterkommen vom vergifteten Zustand.
Bier ist halt nicht nur Gift, Bier hat ja auch
heilende Wirkung
und recht wertvolle Stoffe für den Körper, die kann man ja auch nicht so auf einen Schlag entziehen. Ne?
Ja, ihr hört schon, der Fachmann spricht.
Das werden wir auch gleich noch hören. Nicht nur der Fachmann, auch der Theologe. Flüssiges bricht das Fasten nicht. Das ist ein eherner Grundsatz. Und das sollte man immer im Kopf haben. Jetzt kommt eine Geschichte von mir, wo wir noch so im Übergang sind. Der Karneval ist noch nicht, eigentlich ist er vorbei, aber solange man feiert, ist er ja noch nicht vorbei. Ne? Oder
wie sehe ich das? So sieht es aus. Also es ist ja durchaus so, dass man nicht um 12 Uhr oder um 24 Uhr in der Fastnacht am Übergang zum Aschermittwoch auf einmal die Rollläden runtermacht, die Musik ausmacht.
Oh, das geht auch um 6 Uhr oder um 8 Uhr.
Ja, es wird der Nubbel verbrannt und und da wird natürlich weiterhin, während der Nubbel eben brennt, mit Wehmut und kölschen Liedern Abschied genommen von der vergangenen Karnevalszeit.
Und in diese Situation, in diese Stimmung führt uns jetzt meine Geschichte Kehraus.
Hohe verdammte Sünder,
brüllt der wohlbeleibte ältere Herr mehrmals lallend in den Raum. Die Rufe gehen in der Geräuschkulisse der rappelvollen Schwemme des Brauereiausschanks unter. Der Herr drängt sich durch die Menschen hinter die Theke, schaltet die Musikanlage aus und beginnt lauthals das Kirchenlied »Bekehre uns« zu schmettern. Das textunkundige Publikum schunkelt kräftig und begleitet das Lied mit »La, la, la«. Der Herr hört zufrieden, lächelnd zu, schnappt sich ein Kölsch und prostet in den Raum.
Gesegnet seid ihr.
Wir sind alle kleine Sünderlein, war immer so, singen die Leute leise und mit leichter Melancholie.
Die Zeit der Ausschweifungen und Sünden ist vorbei, liebe Schwestern und Brüder.
Er rülpst laut auf und stürzt unter dem Jubel der Gemeinde ein weiteres Kölsch hinunter.
Es beginnt nun ein Abschnitt der Conte, Compla, Contepa, der Besinnung und Einkehr.
Dring doch eine mit, stell dich nicht so an, du stehst hier die ganze Zicke rum, grölt es ihm entgegen. Mit den Worten,
gesegnet seid ihr,
führt er sich ein weiteres Kölsch zu.
Natürlich habt ihr recht, auch der Leib hat seine Bedürfnisse und der Mensch lebt nicht vom Brot allein.
Er hebt ein Kölsch hoch in die Luft.
Der Herr segne euch alle.
Wir kommen alle in den Himmel, schallt es zurück.
Genau, liebe Brüder und Schwestern, es ist keine Zeit der Trauer, es ist die Zeit der Vorbereitung, nicht auf den Tod, auf das ewige Leben und die Wonnen des Himmelreiches, wo Milch und Honig fließen, denn der Herr ist wohlwollend und gütig.
Der liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin. Stimmt das Auditorium an?
Ja, wir sind alle Sünderinnen und Sünder, aber wir haben das Heil der Kirche erfahren dürfen.
Mir lasse der Dom in Kölle, denn da gehört er hin, antwortet die Gemeinde fröhlich und lautstark.
Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst. Bekehret euch und glaubt.
Er schnappt sich ein Kranz Kölsch.
Folget mir zum Haus Gottes.
Die Karawane zieht weiter, der Sultan hätt durch, grölt es im Chor und eine Polonaise formiert sich. Der Wirt schaltet die Musikanlage wieder an. Wenn ihr Durst habt, da habe ich das passende Gegenmittel. Schnell werden die Kölschgläser befüllt und finden reißenden Absatz. Der Wirt wendet sich dem älteren Herrn zu, packt ihn am Graben und zerrt ihn vor die Tür. Hör mal zu, Merkwürden. Hier Stimmung machen ist okay. Von mir auch mit Kirchenliedern und Predigen, aber meine Gäste aus dem Lokal herausführen, da ist dann Schluss mit lustig. Auch jetzt am Aschermittwoch musst du dir deine Kundschaft für die Messe woanders organisieren. Karneval ist erst zu Ende, wenn wir hier fertig sind. Er gibt ihm einen leichten Schubs und der Pastor wankt Richtung Pfarrhaus.
Der Herr wird auch dir verzeihen,
ruft er im Gehen dem Wirt zu.
Hol dir dein Aschekreuz ab und bereue, du Sünder.
Ja, du mich auch, murmelt der Wirt und kümmert sich wieder um seine Gäste.
Ja, so geht das halt am Morgen des Aschermittwochs zu. Damit sind wir aber dann endgültig in der Fastenzeit angekommen. Und was man so vom Fasten hält oder halten kann oder wie das gesehen wird oder wie man es sehen kann, hat Josef Richter in einem Text festgehalten. Er ist 1749 geboren und 1813 gestorben. Bildergalerie katholischer Missbräuche über den Aschermittwoch und die Fasten. Der vernünftige Katholik wird von selbst begreifen, dass es hier nicht von der Fasten, sondern von den Missbräuchen, die aus der unrecht verstandenen Fasten entstehen, die Rede sei. Dies finden wir für die übrigen Katholiken nötig zu erinnern, um ebenfalls nicht unrecht verstanden zu werden. So wie in der Natur sich die äußeren Punkte von Licht und Schatten, Hitze und Kälte usw. berühren, so grenzt sich auch die Zeit des Mutwillens und der Zerstreuung an die Zeit der Andacht und ernster Betrachtungen. Kaum hat der lachende Faschingsdienstag mit einem lustigen Chaos seinen Abschied genommen, so erscheint der finstere Aschermittwoch. Die Masken fliehen bei seinem Anblick aus den Tanzsälen, die Instrumente verstummen und die losen Amoretten und Scherze verkriechen sich unter den leeren Bänken. An diesem Tag pflegen sich viele katholische Christen zur Erinnerung, dass sie Staub und Asche sind, in der Kirche ebenfalls von Asche ein Kreuz auf die Stirn zeichnen zu lassen. In vorigen Zeiten sah man auch Dominus, Venezianermäntel und Harlekins in der Reihe knien, seitdem aber dies durch den Anblick des leeren Beutels schon zu sehr an ihr nichts erinnert werden, lassen sie diese Zeremonie dem Pöbel über.
Mit dem Aschermittwoch tritt aber auch die Fasten ein. Wir wissen, dass Christus 40 Tage gefastet hat. Das konnte er aber nicht als Mensch getan haben, denn kein gesunder Mensch kann ohne Speis und Trank 40 Tage ausdauern. Es also Christo in diesem Punkte nachmachen wollen und so fasten, wie er gefastet hat, wäre für Menschen, deren erste Pflicht die Haltung ihres Lebens ist, ein unbesonnenes Unternehmen. Indessen haben wir doch ebenfalls dem Namen nach eine 40-tägige Fasten, worin wir aber ebenso wenig Christo nachahmen, als die Kreuzzieher, die ein hohles Kreuz nach dem Kalvarienberg schleppten. Wenn diese 40-tägige Fasten, so wie sie ist, eigentlich ihren Anfang genommen habe, lässt sich so genau nicht bestimmen, so viel wissen wir indessen aus der Geschichte, dass die Apostel öfters Fasttage hielten und auch andere fromme Christen sie darin nachahmten. Aber diese Fasten war bei ihrem Ursprung willkürlich. In der Folge wurde sie unter verschiedenen Gemeinden zur Gewohnheit, die endlich, wie es mit vielen Gewohnheiten ging, zum Gesetz anwuchs.
Fasten hieß bei den Aposteln und den ersten Christen kein Mittagsmahl einnehmen und sich bloß mit dem Vesperbrot begnügen. Sie fasteten aus Andacht
um sich so desto besser dem Gebet vorzubereiten. Dass wir sehr vom Geist der ersten Kirche abgewichen sind, wird wohl niemand leugnen, der einen unparteiischen Blick auf unsere Art zu fasten wirft. Wir können unmöglich etwas Treffendes über unsere Art zu fasten sagen, als was bereits ein berühmter Gottesgelehrter darüber gesagt hat. Die alte Kirche sagt, man macht keine Fastengesetze. Sie überließ alles dem freien Willen und es wurde wahrhaft gefastet. Die neue Kirche macht Fastengesetze, vervielfältigt die Fastentage, verordnet die Enthaltung von gewissen Speisen und nun wird von bürgerlichen Leuten bürgerlich, von den Vornehmen vornehm und von den Bischöfen und Prälaten prächtig dabei gegessen und hierdurch zwar der echte Geist der Fasten, nicht aber die heutige Art zu fasten überrettet. Denn diese erlaubt ein gutes Frühstück, erlaubt Mittag sich satt zu essen, am Abend wieder eine Erfrischung zu nehmen und im Trinken, weil flüssige Dinge die Fasten nicht brechen, überhaupt schon gar nichts, skrupelhaft zu sein. Man sollte zwar nicht glauben, dass Menschen dem Fastengebote genug tun, wenn sie nur einmal am Tag zur rechten Zeit speisen und sich vom Fleische enthalten, dafür aber unter dem Vorwande, es gäbe diese Speisen weniger Nahrung, als sie reizten sie weniger zu Lüsten des Fleisches, sich den Bauch mit Fischen und vor allem, was in Flüssen und Seen Kostbares zu liefern, vollschoppen und sich an stärkeren Weinen volltrinken.
Anmerkung des Theologen. Gemeiniglich werden in den Fasten die prächtigen Traktamente gegeben. Und wer immer die Ehre hat, solchen herrlichen Traktamenten in der Fasten beizuwohnen, wird mit mir gestehen müssen, dass er in der Fasten trefflich gespeiset und in der Fasten recht gut getrunken habe. Allein all diese ärgerlichen Missbräuche scheinen uns unter anderem auch eine Folge des Zwangs, den die Kirche in diesem Punkt den Gläubigen auflegte. Es gehört zum Fasten eine gewisse Disposition des Gemüts wie zum Gebet und gezwungene Fasten ist wie gezwungenes Gebet. Beides kann Gott nicht anders als missfällig sein. Es ist also so zu vermuten, dass die Monarchen als Beschützer des reinen Gottesdienstes auch im Punkt der Fasten eine Reform vornehmen werden, umso mehr, da es keinen wesentlichen Artikel der Religion, sondern nur eine Disziplinarsache betrifft. Religion und Sitten müssen gewinnen, wenn man wieder die Fasten auf den ersten Geist der Kirche zurückführt und nur die Fasten lässt, die gerne fasten wollen. Die meisten Missbräuche, die nun unumgänglich mit unserer Art zu fasten verbunden sind, werden verschwinden. Wir werden zwar, wie bis jetzt, kostbare Fische, Rohrhühner und Arsenallaustern essen, aber wir werden nicht sagen, dass wir fasten und wenn dann auch die Medici, einige Prälaten und Mönche, an einer Indigestion kurieren, so wird es doch weniger ärgerlich sein, als wenn solches in den heiligen Fastenzeit geschieht. Man wird zwar auch noch dann Prälaten, Mönche und andere katholische Christen wohlgefüttert und beleibt herumwandeln sehen, aber niemand wird ihnen, wie es leider jetzt geschieht, übel nachreden und sagen, dass sie mit ihren dicken, angefüllten Bäuchen nach einer 40-tägigen Fasten ein Pasquill auf die Fasten hätten machen wollen.
Der erste Schritt zur Reform der Fasten scheint uns schon dadurch geschehen zu sein, dass nur die Art, wie wir fasten, durch die 40 Tage zu beobachten ist, gleich von der Kanzel herab bekannt gemacht wird und man nicht mehr nötig hat, in der Pfarr um eine besondere Erlaubnis anzuhalten. Diese Erlaubnis war zwar ohnehin nichts anderes als eine Demütigung von der Kirche, denn sie wurde immer von den Supplikanten auf sein Gewissen gegeben, aber sonderbar war es immer, dass diese den Fleischessern bis auf den schwarzen Sonntag jedem aber mit nämlichen Beweggründen bis Palmsonntag erlaubt wurde. Hier durfte ein Frauenzimmer 3 Schalen Kaffee zum Frühstück nehmen, indes einem anderen, das mit seinem nämlichen Gewissen 4 hätte trinken können, nur 1 Schale gestattet. Alles kam hier auf die Laune des Herrn Pfarrers, Herrn Kaplans oder des Herrn Seelsorger an. Vieles aber auch auf die Art, mit der man um die Dispens ansuchte. Rom, das überall sein Netz auswirft, wo etwas zu fischen ist, hat auch hier die Hände im Spiel. Und unsere Nachkommen werden es vielleicht für ein Märchen halten, wenn sie hier lesen, dass es eine Zeit war, in der die Bischöfe so wenig auf ihre Rechte hielten, dass sie unahnend zusehen konnten, wie die Christen aus ihrer Gemeinde vom Portier, dem Nunziar, wir sagen mit Recht vom Portier, denn es gab diesen ohne Besitz und des Beweggrundes den bloßen Namen, und nach Mittag hatte man ihm die Dispens zum Fleischessen für 17 Kronen eingelösten. Doch diese Zeit ist vorüber, und wir hoffen zu Gott, dass diese für die christlich-katholische Kirche nie wiederkommen werde. Ja, bisschen schwererer Text für Aschermittwoch so zu lesen, aber gut.
Auch zu verstehen.
Auch zu verstehen. Aber es geht halt ums Fasten, ums richtige Fasten, um überhaupt Fasten, ob es überhaupt Sinn macht oder...
Und welchen Sinn es überhaupt hat.
Und welchen es überhaupt hat. Ja, mit diesem schweren Text entlassen wir euch in die Fastenzeit. Es ist noch eine kleine Sonderfolge für den März geplant. Im Zuge der Veröffentlichung meines neuen Buches werde ich, oder eventuell wir, müssen wir mal sehen, was daraus vorlesen, vielleicht auch was singen. Schauen wir mal. In den Buchhandel geht es am 17. März. Vorab kann man es aber schon bei tradition.de bestellen, wenn man mag. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Fastenzeit, erbaulich und besinnlich.
Ja, den Wünschen kann ich mich nur anschließen, und bleibt anständig.
Bleibt gesund und auf Wiedersehen.
Tschüss zusammen.